Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der Ausee Garage AG, Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen F-Pace, der erste SUV von Jaguar. www.ausee.ch.
Das ist Best auf Doppelpunkt, zweite Hälfte 2016. Bei mir ist der Matthias Ackeret im August. Ich habe ihn gefragt, wie er auf die Idee kam, ist, Tele Blocher zu machen. So viele Sendungen, so viele Interviews, immer mit der gleichen Person.
Höchstwahrscheinlich wäre ich nie Journalist geworden, wenn das dort nicht passiert ist. Und ich muss jetzt gleich sagen, aber meine Eltern, wo eben der Vater ist Lehrer gewesen und so, die haben das eigentlich immer unterstützt. Die haben immer gesagt, du musst machen in deinem Leben, was du willst. Und dann war es auch ein bisschen schwierig. Vom Zürcher Wieland wollte man dann in die grosse Metropole nach Zürich kommen. Und ja, und wieder einen anständigen, netten Typ habe ich dann eben angefangen zu studieren.
Gut, also, und dann ist er mal gekommen. Dann sind wir also bei Tele Zürich zusammen gewesen. Dort hat er dann als VJ gearbeitet. Unter anderem hat er eben vor allem grosse Leute porträtieren. Damals der Gerhard Schröder, noch nicht mal Bundeskanzler, der nach Zürich kam. Oder dann der Christoph Blocher. Dort hat das eigentlich angefangen, wie der Christoph Blocher hat dann gesagt, zum Schawinski gehe ich nicht mehr in die Sendung. Der stellt so kritische Fragen, aber zum Ackern gehe ich. Ist dort eigentlich die Idee gekommen von Tele Blocher?
Nein, also die Idee von Tele Blocher war eigentlich anders gewesen. Du hast ja immer gesagt, im Tele 24, alle Vierteljahr müssen wir mal den wichtigsten Politiker vom Jahr interviewen, den Christoph Blocher. Und dann ist eigentlich Tele Blocher einfach die Adaption von dem, dass jede Woche ist.
Nein, also jede Woche, also machst du jetzt also seit 7 oder 8 Jahren. Wie viele Sendungen hast du schon gemacht?
Nein, also jetzt mal ernsthaft, die Idee war eigentlich von Norbert Neininger. Der Norbert Neininger hat 2007 die Idee gehabt.
Nachdem der Blocher rausgeht, ist aus
dem Bundesrat. Nein, das war sogar vorne gewesen. Ich habe das Buch geschrieben, das Blocher-Prinzip. Ja. Und das war ein grosser Bestseller und alles. Und dann ist der Norbert zu mir gekommen, eben der Verleger von der Schaffhauser Nachrichten, und hat gesagt, komm, jetzt machen wir etwas, wo wir alle ärgern damit. Tele Blocher, oder? Da habe ich gesagt, ja, aber weißt du das genau? Und dann sagt er, der Walter Bringolf, das war der grosse Sozialdemokrat in Schaffhausen, der hat immer allwöchentlich so ein Wort zur Nation gemacht, eben im Radio Beromünster. Jetzt könnte man ja den umstrittensten Politiker nehmen von der Schweiz, den Christoph Blocher. Und der könnte eigentlich jede Woche mit ihr ein Interview führen. Im Internet. Genau, also, oder ich führe mit ihm
das
Interview.
Ja, aber da sind wir schon, glaube ich, bei der Problematik.
Ja, los jetzt. Und dann noch habe ich gesagt, ja, das kann nicht machen, das gibt einen Wirbel, weiss Gott. Und dann hat er gesagt, probieren wir es doch. Der Blocher sagt eh nein. Und dann sind wir zum Christoph Blocher, das ist am 1. August 2007, er war ein Bundesrat, sind wir zu ihm heimgegangen und haben gesagt, Herr Bundesrat, wir hätten da eine kleine Idee.
Bist du nicht noch per Sie?
Ich war per Sie. Und wir würden gerne mit Ihnen jede Woche ein viertelstündiges Interview machen zur Lage der Welt, zur Lage der Nation. Und dann ist etwas völlig Erstaunliches passiert, dann hat der Christoph Blocher gesagt, er findet das eine super Idee. Aber 3 Bedingungen. Die Sendung werde nur einmal angefangen, bei mir heute, oder? Einmal. Gerade beim ersten Mal geht es durch. Das zweite, es wird nie etwas geschnitten, weil ja eigentlich erstaunlich ist, oder? Da haben wir auch durchgehalten bis jetzt. Einmal ist der Strom ausgefallen, dann haben wir es nochmal angefangen. Und das dritte ist, und da finde ich absoluten Wahnsinn heute noch, es sei kein Pressesprecher dabei. Ich meine, ich habe noch nie einen Politiker gesehen, der sagt, kein Pressesprecher.
Ja, das ist Donald Trump-Prinzip. Der sagt auch Sachen irgendwie, die er dann jetzt sich muss dann irgendwie anhören lassen, dass es ein Unsinn war. Also, eher sieht man da gewisse Parallelen.
Ja, es war also weit vor dem Trump. Nein, genau. Ich habe viele Bundesräte interviewt, ich war bei dir Bundeshausmann. Da hat es natürlich alle Sachen
gegeben. Ja, gut, aber das ist etwas anderes. Du hast das Buch gemacht, das Blocher-Prinzip, wo natürlich ihm wie Honig runter ist. Der Norbert Neininger war ein Blocher-Fan etc. Ihr seid einfach seine Klack, die die Möglichkeit gegeben haben, sich jede Woche ohne irgendwelche Risiken zu äußern.
Überhaupt nicht. Das ist ja eine viel zitierte Sendung. Also der Sendung kommt ja immer etwas raus, wo andere nicht haben. Und das ist das Interessante.
Ja, eben, das ist eigentlich eine reine Propaganda-Postilie, wo er einfach seine Sachen erzählen
kann. Nein, es hat ja auch Sendungen gegeben, wo er Sachen gesagt hat, die er nachher bereut hat. Und dann haben wir einfach gesagt, ja sicher, wo sogar in einem Gericht ist einmal zitiert worden. Aber ist doch ein interessantes Interviewprinzip. Das hat es ja noch nie gegeben. Also der Gordon Brown in England hat es dann nachher kopiert gehabt, hat gesagt, das gäbe es gar nicht auf der Welt, dass ein Politiker, so ein wichtiger Politiker, ansteht, Woche für Woche.
Und aber er hat einfach das Bedürfnis gehabt, vor allem nachdem er eben nicht mehr Bundesrat
war. Ja, aber das war ja
schon
so Bundesrat.
Aber auch dort schon hat er will natürlich zeigen, wer eigentlich der Bartl ist, der den Most holt in der Schweiz. Oder?
Ja, gut, aber die Frage ist doch, der Blocher ist ja die spannendste Politfigur. Jetzt zitiere ich sogar dich, ist die spannendste Politfigur. Und es ist aber doch ein interessantes, mediales Ereignis, dass man den jede Woche interviewt.
Das ist doch kein Interview. Du hebst einfach das Mikrofon ab und sagst ein paar Sätze. Aber die Frage ist, du bist ja kein SVP-Mann, oder?
Nein, nein.
Du bist überhaupt nicht politisch, oder?
Wohl, ich bin natürlich auch. Jeder Mensch ist politisch.
Ja, aber du bist jetzt politisch. Also, wie würde man dich irgendwie verorten?
Bürgerlich.
Bürgerlich.
Also, bürgerlich, anständig.
Aber jetzt machst du das am Blocher zu lieben eigentlich?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Und du hast natürlich dein Bedürfnis abgedeckt, dass du am Fernsehen kommst, oder? Wir haben ja gehört, eben, zuerst war es Radio, dann ist Fernsehen, hast ja bei Tele Zürich auch schon so Auftritt gehabt. Kannst du das also bedienen? Und wie gross ist das eigentlich, dass du sagst, okay, jetzt will ich einfach zu den Blocher-Fans oder zu seiner Adlatentruppe zählt?
Ja, das hat sich auch ein bisschen geändert. Ich meine, wir haben dann angefangen, jetzt einen riesen Wirbel gegeben, der Bundesrat Leuenberger und Kuspe haben ja gerade eine Untersuchung gewählt vom BAKOM, die haben das 4 Monate untersucht.
Ob lange
das,
ist her.
Ja, ist lange her. Ja,
aber klar,
ist meine Pizza Coppera-Geschichte. Wir wollen einfach das längste Interview machen. Ich möchte dann irgendwann mal ins Guinness-Buch. Ich meine, jetzt machen wir es das nächste Jahr machen wir es 10 Jahre. Schau, der Unterschied zwischen der Sendung Schawinski und der Sendung Tele Blocher ist, hat viel gemeinsam, oder?
Was?
Du machst, wie gesagt, die unanständigste Fernsehsendung in der Schweiz. Was? Ich mache die, höchstwahrscheinlich die anständigste. Deine könnte ein bisschen anständiger sein. Meine könnte ein bisschen frecher sein. Da gebe ich zu. Es hat einfach einen Unterschied. Meine ist immer aktuell. Also wenn du jetzt die Sommerpause vorbei hast, das ist glaube ich am 1. November, dann wirst du über das Attentat von Nizza berichten, haben wir im Teleblocher schon lange gemacht.
Moment,
das ist der Unterschied.
Moment, also gut, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen unterschwellig. Du machst dann nämlich 4 Sendungen am Stück, wenn er in die Ferien geht.
Auch schon
und dann wird das dann als aktuell verkauft, was eigentlich journalistische Todsünde ist.
Nein, das sagen wir auch. Oder?
Nein. Das ist doch, oder? Du tust einfach Konserven dann abliefern.
Das hat schon gegeben, aber in der Regel sind wir natürlich aktuell Woche für Woche am Freitagmorgen.
Also wie spielt sich denn das ab am Freitagmorgen?
Am Freitagmorgen? Du hast ja schon ein paar Mal mitkommen.
Nein,
du bist jederzeit willkommen. Du bist ja schon dabei. Also, ich fahre mit dem Auto. Ich habe genau eine halbe Stunde von mir zu Hause auf Herliberg, oder? Dann fahre ich um 6 Uhr stand ich auf, 6:30 am Donnerstag habe ich den Kommentar bei dir, da stand ich um 6 Uhr, am Freitag habe ich dann am Teleblocher. Fahre ich 6:30 Uhr, Herliberg 7 Uhr, dann läute ich am Tor dort, bist du auch schon gestanden.
Bei diesen Latifundien.
Genau, dann geht das Tor auf und dann steht der Christoph dort und sagt, so, wie geht's?
Hast du schon angezogen?
Ja, klar, Krawatten und so.
Was, Krawatten? Morgen um 7 Uhr?
Morgen um 7 Uhr, ich auch.
Ja,
ich habe gesagt, eine anständige Sendung. Und dann kommt der Kameramann, der Claudio Ferrari macht das auch schon, seit 10 Jahren ist er dabei. Und dann trinkt man einen Kaffee und dann sagt man, und dann sage ich, du, ich muss am 9 Uhr wieder zu Zürich sein. Komm, fangen wir an. Dann fangen wir an zu reden. Wird auch nicht gross vorbereitet. Und interessant ist, aber da muss man ja in dem Fall auch recht geben, es gibt ja jede Woche um den Christoph Blocher irgendein Ereignis, das noch interessant ist.
Oder wo er dann eben schafft, oder schaffen kann, unter anderem auch mit dieser Sendung. Aber gibt es dann auch Sachen, die er dir erzählt, neben der Sendung, dich im Vertrauen irgendetwas fragen? Oder bist du einfach der, der eben dort ein bisschen die, was soll ich sagen, die lockeren Fragen stellt?
Nein, es hat sicher schon Sachen gegeben, wo vielleicht andere...
Also ich du bist kein Vertrauter. Gehörst du zu den Vertrauten von Christoph Blocher?
Nein,
oder
glaub,
hast du einfach die Funktion dort, eben ihm die PR-Sendung abzuliefern?
Nein, es ist auch keine PR-Sendung. Es hat doch mal die berühmte Gespräche mit dem Nixon. Also ich komme mir ein bisschen so vor, wo dann noch ein Film war.
Also es gibt viele Vergleiche, die schief sind. Aber das ist also das Schiefste, was ich je gehört habe. Also. Frost hat das gemacht. Das sind die schärfsten, interessantesten, spannendsten Interviews mit einem ehemaligen Politiker.
Das ist ja mit dem schärfsten und spannendsten Interview mit dem Christoph Blocher, sind die, oder? Also, nein, natürlich hat es schon. Ich habe zum Beispiel gewusst, dass er zurücktritt aus dem Nationalrat.
Ja.
Ich habe das gewusst. Und da war dann auch abgemacht, dass wir das in dieser Sendung als Erste bringen.
Mhm, okay. Ja. Aber wenn er dich anlügt, zum Beispiel, er hat ja lange gelogen mit der Basler Zeitung, dass er nichts zu tun hat. Wie wirkt das auf dich?
Er hat auch nicht gelogen. Er hat es einfach ein bisschen eleganter formuliert.
Aber wie ist das, wenn du mit jemandem zusammen bist und er sagt ja offen, auch hier und da als Politiker muss man auch nicht immer alles sagen und kann es ein bisschen anders sagen. Wie ist das, hast du da überhaupt kein Problem, wenn du das Gefühl hast, da werden Sachen erzählt, die einfach nicht stimmen, aber die jetzt im Moment passen? Dass du dann irgendwie nicht das Gefühl hast, das Verhältnis durch das ein bisschen getrübt werden?
Nein.
Hast du da irgendwie überhaupt, was soll ich sagen, keine Schutzschicht, die da irgendwie dich davon abhalten, da irgendwie sich in solche Gewässer zu begeben?
Dieses alte Blocher-Trauma. Ich muss einfach noch klarstellen, ich habe ja eine andere bekannte Kollegen, Jean Ziegler ist einer, oder Pfarrer Siever, oder eben du, oder Martin Walser. Ich kann es eigentlich mit
alles ältere, alles ältere.
Ja,
du bist einfach, also eigentlich vom Hauptberuf bist du nicht Jurist, sondern Fan. Von alten her?
Ja, vielleicht auch. Ich interessiere mich für spannende Leute. Also, ich muss sagen, also jetzt hast du die Frage, die du ja nicht
ausschreiben kannst. Tust du ihnen dann irgendwie den Honig ums Maul schreichen? So?
Nein.
Kommst du an solche Leute an? Die haben ja gern, wenn sie gelobt und umhudelt werden und so.
Also, ich glaube, der Christoph Bloch hat viele Leute, die ihn um mich jubeln. Also, ja. Der Mann ist nicht auf mich angewiesen.
Ja.
Ist
man kann halt nie genug davon.
Ja. Du meinst, darum sind wir immer noch befreundet. Nein, aber der Punkt ist doch der, ich finde das immer, also bewusst angeschaut hat er mich nie, bei der Basler Zeitung hat er es immer elegant umgangen.
Nein, elegant.
Ja, also man hätte es rauslösen können.
Nein.
Tatsache ist doch, es ist doch eine Spannung, da hat mich manchmal überrascht und ich glaube im Innersten denkst du da gleich wie ich, du musst doch sagen, ist doch ein spannendes Experiment, dass man 10 Jahre lang die wichtigste Figur von einem Land Woche für Woche interviewt.
Mhm. Also ich finde
im Internet, ja, das ist ja journalistisch etwas interessant.
Nein.
Und da kann man ja darüber diskutieren, ist gut oder nicht, aber es ist doch eine Tatsache, der Blocher ist der Blocher. Und ich glaube, die Interview, die kann man ja alle auf dem Netz nachlesen, ich begreife, wenn einer sagt, sie zu wenig kritisch oder weiss Gott was, mit der Kritik kann ich ganz gut leben. Aber ich glaube, die haben gleich einen historischen Wert.
Historischen Wert, ja. Ist er selber auch schon historisch? Wie hat er eigentlich abgebaut? Merkst du das? Also hier und da, man hat ja gesagt, er ist nicht mehr so schnell, ist nicht mehr so präsent. Merkst du das?
Jetzt muss ich etwas sagen, das wird dich im Innersten schmeicheln und gleichzeitig wirst du es natürlich dementieren. Du bist ähnlich wie der Blocher. Oder der Blocher ist eigentlich nein. Das, ihr seid doch so Figuren, wenn es gut läuft, dann können wir in eine absolute Topform. Und wenn es weniger gut läuft, dann wird es ein bisschen schwieriger, oder? Und der Christoph Blocher hat im Moment sehr gute Phasen. Also, das Lustige ist ja auch, viele Leute sagen, der baut ab oder ist nicht mehr so schnell. Und dann sagen wir, aber was merkst du da? Dann sagen oder reden über Tele Blocher-Sendung, die sie noch nie gesehen haben. Wie ich es erlebe, im Moment ist er schaurig vital. Ich meine, der Mann wird 76, ist geschäftlich immer aktiv, ist immer
was? Ich habe gemeint, das gehört jetzt seiner Tochter oder sie macht das.
Ja, aber ist ja gleich noch, Basler Zeitung ist er dort beteiligt. Er ist natürlich immer noch der grosse Vordenker von der SVP, wo man doch ganz klar sieht.
Eben, er sagte denen zum Beispiel, das war ja letzte Woche in deinem Interview, dass da der Chef von SVP Basel eigentlich muss abtreten und so, was eigentlich in der Schweiz nicht geht, weil die kantonalen Sektionen sind unabhängig und er hat überhaupt kein Mandat dort, um so reinzureden. Und das kann er in deiner Sendung sagen und da gibt es natürlich Aufruhr und da freut er sich wahrscheinlich drüber.
Ich weiß nicht, ob er sich gefreut hat. Die Geschichte ist ein bisschen anders gelaufen. Wir haben das Interview gemacht am Morgen um 7 Uhr. Ich war relativ müde und dann habe ich gedacht, jetzt stelle ich noch eine Frage da um den ganzen Wirbel nochmal von dieser Gratis-Sonntagszeitung. Und ich habe wirklich einen Blackout, keine Frage
du
mehr.
Du hast Blackout?
Ja, so einen halben. Und dann habe ich plötzlich gedacht, eine Scheibe, der Blocher hätte doch mal noch einen absetzen. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Blocher, Sie haben doch den SVP-Chef von Basel wollen absetzen, oder? Und der Blocher glaubt den Namen an. Ja, der da, klar. Der hat einfach zu viel Ämter, oder? Das ist einfach aus dem Momentum gekommen. Und am nächsten Morgen lese ich in der NZZ halbseitigen Artikel. Man frage sich überall, warum gerade in dem Zeitpunkt und weiss, welche Strategie dahinter ist. Das ist ein reiner Zufall gewesen.
Ja, aber das heisst also, er hat getraut sich alles und hat keine Hemmungen. Und er kann sich getrauen, weil ihm die Partei gehört, weil der eigentliche Präsident, der Rösti, hat dann gesagt, aufgrund von dem, ja, kenne ich den Fall nicht, er sei noch nicht so lange Präsident und so.
Ja,
und
das ist ehrlich. Auch, ja, ich will ja den Blocher ehrlich nicht verteidigen.
Er aber hat sich total doch als Lappi dargestellt, wie der Blocher kann sich alles erlauben. Und du gibst ihm noch den Lautsprecher.
Ja, aber es ist doch interessant, dass so ein Videointerview die Wirkung hat.
Ja,
also, du als Medienmensch, ja. Nicht nur, das ist ja die NZZ, das ist ja freisinnig. Als Medienmensch müsstest du sagen, das ist ja super. Ich mag mich erinnern, wenn wir einen kleinen Primär gehabt haben im Tele Zürich, hast du gesagt, die müssen jetzt anrufen, dass ihr das zitiert und weiss Gott was. Ich kann das gar nicht jede Woche, weil so viel Primär hat in dieser Sendung.
Okay, der Matthias Acker, der mal Roger geheißen hat. Was ist der nächste Musiktitel?
Ja, der ist «Always on my mind» vom Elvis. Ich habe mal ein Buch geschrieben, einen Roman, wo Elvis geheißen hat.
Aber der hast du nie getroffen?
Den habe ich nicht mehr getroffen.
Genau,
nein,
aber
da bist du vielleicht auch mal in Memphis mit meiner Ex-Freundin und grossartig dort.
Genau, also das geht ja weiter. Eben ältere Männer, die du wichtig findest im neuen Buch, das jetzt rauskommt, dann Max Frisch, Hemingway etc. Elvis, Name-Dropping links und rechts. Wenn es nicht mit einem lebenden Blocher geht, dann halt mit einem toten Elvis.
Maybe I treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.
Im November war Kurt Pelder bei mir. Er ist eigentlich der best informierte Journalist in der Schweiz über den Nahostkonflikt, vor allem in Syrien, in Irak, war er mehrfach gewesen und hat gerade berichtet, als er zurückgekommen ist aus dem Irak, wie sich die Situation dort präsentiert. Er war auch mehrere Mal in Aleppo gewesen. Und immer wenn er etwas sagt über das, dann ist es eindrücklich.
Also das stimmt nicht ganz. Also die Stadt Winterthur hat nicht sehr viel gemacht, das ist richtig, aber die Kantonspolizei hat die Moschee also intensivstens beobachtet.
Also mit was? Sie haben ja müssen offenbar die Rede anhören und dann übersetzen lassen, oder haben Sie Leute gehabt, die das überhaupt verstanden haben?
Ich weiß nicht genau, ob sie wirklich V-Männer hatten, wie das behauptet worden ist in der Presse.
Weil du hast ja Aufnahmen gehabt von der Moschee, vom früheren Prediger, nicht der, der jetzt da verhaftet wurde, ja. Ist der äthiopische Imam, sondern einer, der, glaube ich, aus Libyen gekommen ist. Also das hätte man können, man hätte einfach müssen entsprechend jeden V-Männer haben, Moslem, die glaubwürdig da reinkommen sind als Gläubige, damit sie dort auch wieder lebendig rauskommen.
Also nicht nur V-Männer, es gibt einfach sehr viele Muslime, die sich gegen die Vereinnahmung durch die Extremisten wehren. Und gerade nach so einer Polizeiaktion in einer Moschee wie in Winterthur kommen die Leute aus ihren Löchern raus und sagen, ah, endlich macht jemand, wir geben die Informationen, wir helfen. Also ich werde jetzt überschüttet von Tipps, von Hinweisen, von Gläubigen, die in die verschiedensten Moscheen gehen und sagen, schau, den Imam musst du anschauen und der macht das und der sagt jenes. Also das ist, es ist eben nicht so, dass eine grosse Mehrheit der Muslime völlig passiv sind und dem zuschauen, sondern es gibt solche, die mutig sind und die sich wehren.
Also, der Imam, der da verhaftet wurde, kommt aus Äthiopien, staunen. Äthiopien vor allem ein christliches Land, gegen Somalia hat es dort eine muslimische Minderheit. Und er ist offenbar als Flüchtling in die Schweiz gekommen. Wie kann man als Äthiopier einen Flüchtlingsstatus in der Schweiz beanspruchen?
Gut, es gibt viele Äthiopier, die in der Schweiz Asyl beantragen. Ich meine, Äthiopien ist mehr oder weniger Diktatur. Es gibt unterdrückte Minderheiten, also die muslimischen Somalier sicher, aber auch die Oromo, das sind auch Muslime. Auch bei denen hat es Leute, die in die Schweiz als Flüchtling kommen. Also das ist nicht von vornherein klar, dass das keine Flüchtlinge sind.
Okay, und der ist also gekommen und hat offenbar den anderen Imam abgelöst. Was ist mit dem passiert, mit dem aus Libyen?
Der ist immer noch dort. Er predigt selber nicht mehr oft, aber er schreibt zum Teil an den Predigten mit. Er ist dort. Er ist so ein bisschen nach wie vor eine graue Eminenz.
Wir haben ja dann, glaube ich, im Vorgespräch auch von meiner Sendung, die ich vor einem Jahr gemacht habe, mit dem damaligen Chef von dieser Moschee, Atef Sachnun, haben wir auch Sachen diskutiert, wie das die schlimmsten Sachen gar nicht passieren in der Moschee selber, sondern zum Beispiel in der Tiefgarage. Das heisst, wenn man die Moschee schliesst oder kontrolliert, sogar das erste Mal, dann erfährt man gar nicht genau, was wirklich passiert.
Wichtig ist die Signalwirkung an andere Moscheen, dass sie merken, wir müssen aufpassen, wir müssen entschiedener gegen die schwarze Schau vorgehen. Und es ist eben auch eine Ermunterung für all die Muslime, die das nicht lustig finden, die nicht mitmachen. Sie sehen, jetzt tun die Behörden etwas und jetzt gehen wir auch und sagen, schaut, der Imam muss schauen und dort muss etwas machen. Ich glaube, man hat denen wirklich den Mut gegeben, etwas zu machen. Weil wenn die sehen, dass Behörden untätig sind, dann riskiert kein Muslim, sich auszusprechen gegen die Radikalen.
Das heisst also, jetzt hast du das Gefühl, ist wirklich etwas passiert, auch an anderen Orten. Aber die Tendenzen sind ja immer noch da. Also ich meine, die Leute, die Absicht haben, eben da die radikalen Thesen zu treten, die Leute, die Absicht haben, Leute in Dschihad schicken, die hören jetzt ja wahrscheinlich nicht auf, einfach auf einen Schlag, oder?
Genau, also die Behörden müssen weiter genau anschauen, und zwar nicht nur im Kanton Zürich. Und vor allem ist die Gefahr heute viel grösser, weil die Leute ja nicht mehr nach Syrien können. Also das ist praktisch unmöglich. Ich weiss von Leuten, die es versuchen, die es x-mal versucht haben, die es nicht geschafft haben.
Und weil die Türken das verhindern?
Weil die Türken es verhindern und weil jetzt auch mittlerweile in Syrien selber, der IS kontrolliert keinen Meter breit mehr von der
syrischen Grenze. Die können gar nicht über die Grenze.
Genau, es ist fast unmöglich.
Gibt es einen anderen Weg, als über die Türkei dort hineinzukommen?
Ja, über den Irak ging es vielleicht noch, wenn man sehr, sehr gute Beziehungen hat. Und es geht natürlich, wenn man zu Nusra-Front geht, da könnte man über
die
Türkei
Nusra, das
gehen.
Ist eigentlich, aber die heisst ja jetzt, glaube ich, ein bisschen anders, aber das ist Al-Qaida.
Genau,
einfach.
Das
wie
ist,
immer die heisst, offiziell ist immer das Gleiche.
Das ist die syrische Al-Qaida und zu denen kann man noch.
Gut, und was ist jetzt die Situation in der Schweiz im Zusammenhang mit Aufruf zum Dschihad, zum Leute radikalisieren und eventuell auch zu Terroranschlägen auffordern, vielleicht nicht nur dort, sondern auch bei uns? Wie beurteilst du da? Gefahrensituation?
Die Gefahr nimmt zu. Einerseits, weil der IS den Krieg verliert und frustriert ist und Leute zurückgeschickt werden nach Europa, um sich zu rächen. Andererseits, weil die Leute eben nicht mehr arbeiten. Das Ventil oder Syrien, das existiert quasi nicht mehr. Die werden sich möglicherweise überlegen, hier etwas zu planen.
Aber könnt ihr denn das irgendwie mit Unterstützung von irgendeiner IS-Zentrale machen? Oder könnt ihr das eben so, wie heisst es früher, oder wie hat man es genannt, Lonely Wolves, was sie eigentlich nie gewesen sind? Sind zwar Einzeltäter gewesen, aber sie sind immer ferngesteuert gewesen.
Also mit einer Schusswaffe oder einem Messer oder irgendwelchen Sachen, das kann eigentlich jeder, der das will, kann das machen. Mhm. Sprengstoff, Bomben bauen, das ist ein bisschen schwieriger. Aber natürlich gibt es da auch Leute, die das können. Also unter denen, die jetzt nach Europa gekommen sind, unter denen über 1 Million Leute, wie es schon ein paar Dutzend haben, die für so etwas zu haben wären. Und
genau.
Das Know-how haben.
Und könnte auch radikalisiert werden, wenn sie da sind, also eben sagen wir mit diesen Lagern und so, wo sie nichts zu tun haben. Man hat immer gehört, in Gefängnis werden die Leute radikalisiert. Trifft das Gleiche zu auf die Lagersituation?
Also ich weiss zum Beispiel, im Empfangszentrum in Basel, da hat es zwei radikale Moscheen in der Nähe und dort wird ganz bewusst wird angeworben. Also zumindest einmal, ich will nicht sagen zur Gewalt aufgerufen, aber es wird angeworben für eine radikale Version vom Islam. Und die Leute kriegen zu essen in der Moschee, sie können dort sich erholen. Es ist nicht weit zu dem Empfangszentrum, sie werden als Gäste aufgenommen. Das ist eine Gefahr und da muss man anschauen.
Und was für Rolle spielt eigentlich der sogenannte Islamische Zentralrat in der Schweiz, der seit Jahren, es ist eine relativ kleine Gruppe, sich den Namen zugelegt hat. Was für Rolle spielt der?
Der gibt eigentlich den ideologischen Unterbau für all die Bestrebungen. Auch wenn der Islamrat kein Fan ist vom IS. Ich glaube, die sind eher Fan von Al-Qaida. Das muss man
ja nennen. Okay. Also
aber es ist eigentlich auch unangenehm. Genau. Ja. Ja. Ja.
Okay, eben, aber haben die dort eine Rolle? Und wie finanzieren die sich? Der Herr Blanchon, habe ich früher noch mal vernommen, der reist ja ziemlich oft in der Welt rum, hat aber, glaube ich, kein richtig grösseres Einkommen. Irgendetwas muss da an Geld fließen von irgendwoher.
Also lange Zeit hat er wohl Sozialhilfe bekommen, weil er noch studiert hat. Und man ist sich recht ziemlich sicher, dass Geld aus Katar kommt, aus Kuwait und wahrscheinlich auch sonst von reichen Arabern. Das ist nicht schwierig.
Kann man das aber dann nicht stoppen oder kontrollieren mindestens?
Das läuft meistens über Cash. Das ist schwierig, das zu stoppen. Aber man könnte natürlich all die religiösen Vereinigungen, und dann müssen wir wirklich alle nehmen, und nicht nur die muslimischen, dazu zwingen, ihre Rechnungen offenzulegen.
Und das passiert aber nicht, oder ist das irgendwie schon im Tun?
Nein, das Tragische ist, dass wir immer nur von den Muslimen reden, auch wenn es um die Gleichstellung der Religionen geht, dass wir eigentlich diskriminierend sind. Und wir müssten zuerst mal die Bevorzugung von der Christen und von den Juden in der Schweiz beenden, und dann könnte man vielleicht irgendwann mal auch Islam als Religion so anerkennen.
Aber der Gerhard Pfister, Chef von einer grossen Partei, du lachst schon, redet eben von den christlichen Werten, die mehr im Vordergrund kommen müssen. Ist das ein Rezept, um uns sicherer und irgendwie besser zu machen und die Situation von unserem Land eben auf eine neue Ebene zu heben?
Nein, ich halte das für völlig falsche Rhetorik. Wir haben nicht nur christliche Werte, wir haben auch jüdische. Also die Juden gehören gerade so gut wie Christen.
Und man hat
so
Wert lang von der Aufklärung zum Beispiel.
Genau, eben. Wir sollten ja eigentlich einen säkularen Staat. Und was der Herr Pfister erzählt, das tönt nicht nach säkularem Staat. Also ich wäre sehr dafür, dass wir diesen säkularen Staat wirklich durchsetzen. Und dann kann man nämlich auch die Muslime als Religionsgemeinschaft der anderen Religionsgemeinschaften gleichstellen.
Andererseits, Misstrauen gegenüber dem Islam ist gross, wird, glaube ich, immer grösser. Neue Umfragen zeigen eben, dass man das Gefühl hat, bei einer Mehrheit der Bevölkerung, der Islam gehört nicht zur Schweiz. Und Gott behüte, es passiert mal ein Anschlag bei uns, dann könnte sich das natürlich in no time massiv verschärfen, oder?
Ja, die grösste Gefahr sind die Folgen von so einem Anschlag. Wenn es das gibt, könnte es eben zu antimuslimischen Ausschreitungen kommen. Und das ist ja genau das, was die Extremisten auf beiden Seiten, die Rechten, die Islamistischen, eigentlich wollen. Sie wollen Chaos stiften. Und das ist die grösste Gefahr für die
Aber
Schweiz.
Eben auf der weltpolitischen Ebene, wenn man es jetzt noch anschaut, eben der Herr Trump hat ja das vorgegeben, hat gesagt, kein Muslim darf noch nach Amerika kommen. Hat gewonnen mit dem. Und die Mexikaner werden irgendwie abgewendet mit einer Mauer, die sie noch selber zahlen müssen. Und das ist doch jetzt irgendwie im Vormarsch. Wahrscheinlich eben nicht nur in Amerika nach dem überraschenden Wahlsieg, sondern es wird doch auch noch stärker in Europa übergeschwappen.
Ja, sicher werden jetzt die Rechtspopulisten in Frankreich, in Holland und so weiter werden Auftritt bekommen. Aber am Schluss muss man ja die Leute immer an den Resultaten von ihrer Politik messen. Also ich bin sehr gespannt, wie der Trump das durchsetzen will. Wie er kennen wer jetzt ein Muslim ist und wer nicht. Also das halte ich für doch ziemlich
interessant. Er ist ja eigentlich nicht so fündig geworden wie Herr Obama. Oder wo er gesagt hat, ist er nicht in Amerika geboren, ist ein Muslim und so. Und dazwischen, der Mittelname, den er hatte, Hussein, hat vielleicht dann Obama nicht unbedingt viel geholfen. Also da kann man natürlich viele Unterstellungen machen.
Das finde ich eben genau das Bedrohliche, nicht nur in Sachen Trump, auch hier bei uns in Europa. Wir haben immer mehr so Verschwörungstheorien, auch ganz klar gesteuert von gewissen Staaten, von gewissen Parteien, je nachdem. Und es gibt immer mehr Leute, die dem Humbug glauben.
Wir haben ja die Situation, und du hast auch über das geschrieben, dass viele von diesen Leuten, die Sympathisanten sind, eigentlich unseren Sozialstaat missbrauchen. Ist das etwas, das als Einzelfall anzuschauen ist, oder ist das ein System?
Nein, ich glaube, das hat System, und wir haben das System so geschaffen, wir haben das so wollen, oder? Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Also man hat wirklich über Jahrzehnte hinweg solche Leute finanziert, natürlich auch ganz andere, aber eigentlich alle verurteilten Terroristen in der Schweiz haben Sozialhilfe bezogen, zu irgendeinem Zeitpunkt.
Also zu Unrecht oder haben sie aufgrund von unserer Gesetzgebung?
Nein, natürlich zu Recht. Auch der Imam jetzt in Winterthur, der verhaftet worden ist, der hat auch Sozialhilfe bezogen. Mhm. Alles zu Recht. Das ist auch völlig legal.
Also das heisst, man muss Gesetz ändern, oder was? Oder welche Gesetze?
Also man müsste sicher genauer anschauen. Ich finde schon, dass Bedingungen für eine Sozialhilfe, die muss geändert werden. Und zwar für alle. Nicht nur für Muslime, sondern für alle muss das geändert werden. Also zum Beispiel muss es eine ganz klare Transparenz geben bei den Finanzen von jedem, der Sozialhilfe bezieht.
Wie ist jetzt das? Der ist jetzt offenbar in Untersuchungshaft. Was wird ihm passieren? Was kann man ihm ankreiden? Für was kann er verurteilt werden?
Ja, Aufruf zum Mord, wenn man das vor Gericht wirklich beweisen kann, das ist schon ziemlich eine harte Sache. Also der könnte noch länger im Gefängnis bleiben.
Aber wenn er sich jetzt berüft, nehmen wir es jetzt an, ich kenne es jetzt nicht im Detail, du kennst es besser, es gibt auch andere Leute, die das besser haben, dass das im Koran steht, dass er sich da nur irgendwie auf den Koran irgendwie bezogen hat und dass das nicht sein eigener Aufruf war. Wie würde das denn rauskommen?
Das Problem ist, das steht so nicht im Koran. Es gibt keine Stelle.
Was steht denn genau im Koran? Es gibt Leute, die behaupten, eben, töten alle Feinde oder die Ungläubigen, und dann gibt es noch die Völker des Buches, die kommen da ein bisschen besser dran. Denen tun wir dann irgendwie einfach den Tribut abnehmen und so weiter. Aber alle anderen müssen irgendwie umgeleitet werden. Und vor allem eben auch die Ungläubigen Moslems, die nicht das Gesetz von Allah befolgen.
Genau, er hat ja nicht gehetzt gegen Christen oder Juden, sondern er hat gehetzt gegen Muslime, die nicht in die Moschee gehen und beten. Und das ist ganz klar. Im Koran steht nie, dass man in einer Moschee muss beten. Und im Koran, das steht explizit, es gibt keinen Zwang in der Religion.
Okay, wir reden mit Kurt Belda an. Ich habe noch ein paar wichtige andere Fragen. Was haben wir als Musiktitel?
Deutschland von SDP.
Von der SPD oder SDP?
Nein, SDP.
Und wieso Deutschland jetzt?
Ja, weil das meine Kinder mögen.
Wir lassen es uns nehmen, wo jeder tut, als wenn er nicht zufrieden ist. dich, denn wir können gern drüber reden. Doch lass uns reingehen, draußen ist es dunkel und kalt und viel zu laut und traurig und nichts als Dauerasphalt. Du bist so depressiv, ich verstehe das nicht, das Leben hier ist wie eine Polonaise, da muss jeder mit. Du hast nicht viele Freunde und bist ein Außenseiter. Du hast viel Scheiß gebaut, ich weiß da auch nicht weiter. Du schämst dich, du hast viel Mist gemacht, doch mittlerweile bist du ganz cool. Die meisten wissen das. Deutschland, was ist denn das? Ist nur der Regen? Oder ist das doch eine Träne? Du bist ein Emo mit seelischen Schäden, doch mach dir keinen Kopf, das geht hier so.
Im November war der André Lüthi bei mir, Chef von Globetrotter. Das interessanteste, das spannendste Reiseunternehmen von der Schweiz, ganz etwas speziell. Hat jetzt gerade sein 40-Jahre-Jubiläum gehabt, 250 Millionen Umsatz. Aber er ist selber auch einer, der geht reisen, ist immer unterwegs, einmal 3 Monate im Himalaya mit einem Kollegen und so weiter und so fort. Bringt alles unter einen Hut. Wie schafft er das? Und jetzt hat er sogar noch den Blausee im Berner Oberland gekauft. Also wirklich ganz ein spannender Typ, der André Lüthi.
Nein, das Verrückte ist, mir sagen sie es ja nicht.
Nein.
Ich höre das nochmal wieder.
Du hörst es?
Ja. Nein. Klar. Aber mir hat noch nie jemand jetzt aus der Branche in die Augen geschaut und gesagt, du gehst mir auf den Sack.
Aber hast du schon gelesen darüber?
Ich habe schon gelesen darüber, ja, genau. Klar.
Aber eben, da merkt man eben die ganz Grossen während Jahren. Kuhni und Hotelplan Kuhni ist, glaube ich, ein Trauer. Kapitel in der Schweizer Tourismusgeschichte. Ja. Hotelplan versuchen einigermaßen noch zu bleiben. Und ihr sagt immer noch, wir sind die kleinen, frechen anderen. Dabei sind wir weder klein noch besonders frech, sondern sind nämlich saugross. 250 Millionen Umsatz das Jahr. Offenbar ein neues Rekordjahr in Sicht. Ein Rekordjahr nach dem anderen. Also, Bescheidenheit ist ja gut, aber es ist eigentlich nicht angebracht.
Also ich glaube nicht, dass wir bescheiden sind.
Ich gebe hier immer noch so, eben,
wir sind
eben an diesen Feierlichkeiten, die ich diese Woche gegangen, als ich dabei war, bin, haben wir eben so gesagt, eben, wir sind authentisch, wir sind echt, wir sind leidenschaftlich. Und dabei hast du wie viele Firmen zusammengekauft? 12?
11.
11. Die 12 ist quasi vielleicht. Du bist also du bist ein Mammut.
Aber Moment. Es ist nicht zusammengekauft. Ich habe nie eine Strategie. Ich habe gestern fest gesagt, ich habe weder Strategie, Papier noch Businessplan. Also jetzt kaufe ich noch einen, der dann diese Grösse hat.
Also es hat sich
organisch ergeben. Nischen, die haben Nachfolgeprobleme gehabt. Wenn ich erfinge, Sprache war schon lange mein Thema. Also, jetzt hat einer ein Nachfolgeproblem. Ich habe die Sprachschule gekauft.
Andere haben eine
oder
Idee.
Ayurveda oder Bike.
Genau.
Und es passt, weil es so tolle Nischen sind, touristisch. Dann sind wir halt gewachsen dazu. Und wir steuern dazu, dass wir einen 4 Milliarden Umsatz machen. Ja. Ich tue es auch gerne kommunizieren. Ich mache auf Bescheid.
Aber eben die anderen haben Ideen gehabt, etwas aufgebaut und dann sind ihr gekommen und sagen, da haben wir einen Sack voll Gold und jetzt ist das bei uns.
Ja, das ist ja dir überlebt, verkaufst du oder nicht.
Ich weiss schon.
Das Schöne ist ja, dass bei manchen von denen, die wir dürfen übernehmen, oder Kuhni oder der Hotelplan vielleicht sind dran gewesen. Aber die Leute haben sich aufgrund von unserer Identität, von unserer Kultur für uns entschieden.
Und warum ist Kuhni gescheitert? Was meinst
du? Also meinst du jetzt bei der Akquisition?
Nein, generell. Weil Kuhni ist also fast schon wie Toblerone und andere grosse Schweizer Marken etwas gewesen, wo man das Gefühl hat, das ist einfach ein Block, der steht, der unverrückbar ist.
Das ist eine schwierige Frage für mich, weil der Verwaltungsratspräsident ist auch ein Freund von mir. Also
ja, aber du hast mir sicher auch noch ein paar Sachen gesagt, das kannst du uns auch mehr erzählen.
Ich glaube, der Verwaltungsrat ist zu weit weg. Und zwar nicht nur von der Basis, vielleicht auch vom Management.
Das war der Heinz Karrer, der Chef.
Ja. Und ich glaube, wenn man dort ein bisschen näher wäre...
Hast du auch einen, der mit dir wahrscheinlich schon wandern oder
Skitouren
machen, oder?
Skitour.
Jawohl.
Und ich glaube, wenn man dort ein bisschen näher wäre dran gewesen, wenn man wirklich das Reisen im Blut und Fleisch hatte, hätte man vielleicht ein paar Sachen anders
entschieden anders gesehen. Es hat dann angefangen, wie besetzt man CEO-Jobs und so weiter. Ja, dort sind wirklich Fehler gemacht worden. Mhm. Und da muss sich schon die oberste Charge an die Nase nehmen, dass die Traditionsmarke, der tolle Name, der tolle Brand, eben, du hast es gesagt, wie Toblerone, jetzt da verscherbelt ist worden.
Ich habe es clever gemacht. Ich habe, glaube ich, auch noch 25% verkauft an Diethelm Keller. Das ist so ein Handelsunternehmen, das vor allem in Entwicklungsländern während Jahrzehnten unglaubliche, was soll ich sagen, Gewinne reingeholt hat, wo man zum Teil ein bisschen suspekt angeschaut hat, wie man das Gefühl hat, die Länder sind auf die Art und Weise ein bisschen ausgenutzt worden. Das ist da, ja, man hat das Gefühl gehabt, dort hat man einfach billig eingekauft. Da die Rohstoffe und da teuer verkauft, oder? Bei allen von diesen Handelsunternehmungen, oder nicht?
Also noch schnell zur Erklärung, es wird oft verwechselt, die Diethelm Keller Holding, die besteht aus DKS, das ist du meinst, die Handelsunternehmung mit über 10 Milliarden Umsatz, aber nachher hat es noch ganz andere Geschichten, Gartenmöbel, die wichtigsten Brands gehören dazu, Küchengerät, und ein Travel Section.
Ja.
Aber oben dran, dort wo wir dran sind, wir sind nicht bei DKS, aber Handelsunternehmen.
Aber gleich, trotzdem, dort ist das Geld entstanden.
Ja, aber das ist vor über 100 Jahren, haben dort zwei Schweizer ausgewandert, nach Thailand, auf die Philippinen, und haben angefangen, Güter aus Europa zu importieren und haben sie dort dann für einen Retail ready gemacht.
Und haben andererseits dort Güter gekauft und in die Schweiz geliefert oder nach Europa?
Nein, es ist mehr darum gegangen, ein Retail-Netz und ein Marketing-Netz aufzubauen für amerikanische, europäische Marken.
Aber dort hast du auch ein bisschen, wie sagt man so, some chips taking off the table, dort haben wir ein bisschen Kasse gemacht, du und Walter Kamm.
Ja, wir
können
nicht gratis gehen.
Eben, aber das ist ein bisschen, was soll ich sagen, du musst dir also da gar keine Sorgen machen, falls jetzt irgendwelche, was soll ich sagen, Sachen passieren im Tourismus, die das Geschäft ein bisschen Gefahr bringen. Du bist jetzt eben der ehemalige Bäcker-Konditor, du bist da eigentlich abgesichert für die nächsten 5 Generationen.
Ja, schau, ich habe zwischen 18 und 28 mit weniger im Zelt gelebt und unter der Brücke im Schlafsack geschlafen. Ich kann jeder so, wenn es mal schlecht geht.
Aber ich habe eben noch gestaunt, weil du hast ja zusammen mit dem Philipp Hildebrand, ehemaligen Chef von der Nationalbank, und dem Stefan Linder von Swiss Economic Forum, hast ja den Blausee gekauft, den Kandersteg und so. Und ich dachte, das ist jetzt wirklich das Hobby von einem Multimillionär. Oder von drei verschiedenen Multimillionären.
Nein, sättiger Seich. Nein. Der Besitzer vom Blausee, der dann das besitzt hat, hat dem Stefan Linder angerufen, der Chef Swiss Economic Forum. Du hast doch ein grosses Netzwerk in der Schweizer Wirtschaft. Hat ja können Roger Schawinski anrufen. Weißt du jemanden, der Interesse hat an diesem Naturparadies? Und dann sagt der Stefan Linder, Moment, Schuhe hin, das interessiert mich selber, das ist mir nah. Ich frage noch zwei Freunde. Dann hat er Philipp angerufen, hat mir angerufen, der Philipp aus New York, jetzt Kathmandu. Dann haben gesagt, hey, das erhalten, das Naturparadies, statt zum Chinesen, zum Russen oder was immer.
Die das wäre doch das toll. Gekauft.
Du hast noch Ahnung.
Ja, wieso?
Das ist ein schöner Privatsitz.
Ja, aber das ist doch aber kein Cash-Cow, oder?
Nein, aber ein wunderschöner Landsitz kannst du da draus
machen. Aha, okay.
Und jetzt hat es
großartig. Zutun. Nein, es ist großartig dort.
Und dann haben wir gesagt, hey, das passt, jetzt wollen wir erhalten. Die St. Petersinsel gehört ja nicht dazu, wo wir Pächter sind.
Sag mal, die halbe Schweiz.
Ja, alles mit, was auf dem Wasser schwimmt und noch
anders. Ist ja unglaublich.
Aber das haben wir wirklich gemacht aus dem raus.
Gut. Wir sind schon fast am Schluss von der Sendung, wir noch etwas besprechen, glaube ich. Und das ist auch bei dir ganz klar irgendwie im Zentrum gestanden. Am Anfang sind wir so analog gewesen, haben mit den Leuten geredet, dann ist das Digitale gekommen und jetzt hast du ein bisschen Mühe mit dem Digitalen, eben, dass man alles online kann buchen kann und will eben das Persönliche wieder im Vordergrund stellen. Und irgendwie geht das, glaube ich, nicht so ganz, oder?
Es geht am besten. Du hast auch mit dem Digitalen. Wir haben jetzt lang geübt für die Aufnahme.
Aber gut, aber wir reden miteinander. Wir reden miteinander.
Jetzt haben wir es. Es ist ergänzend. Das Zentrum von dem ist doch unser Gespräch. Und wir brauchen da all das Digitale.
Aber gleich. Aber eben das, was ihr als speziell immer angeschaut habt, eben die direkte Kontakt, die Leidenschaft, die man Kunden geben, ist natürlich nicht mehr so präsent, wenn man sehr viel einfach online macht.
Nein, ich glaube eben, ich weiß es. Es gibt Kunden, die buchen. Diesen London, New York, Retour kaufst du bei EasyJet oder weißt du, Teufel, was mir gleich. Und dann, wenn du komplexe Reise mit deiner Familie willst, machen willst, kommst du zu uns. Es gibt ein Kundensegment, das will noch der Mensch auf der anderen Seite. Und mit dem reden über seine Gefühle, er will seine Erfahrungen wissen, über Klima, Impfung und so
weiter. Wie viel Prozent von der Kunden machen das persönlich und wie viel machen es direkt?
Gesamtschweizerisch.
Nein, bei euch jetzig.
Bei uns ja nur 0,5% online.
Ja?
99,5 Das ist ja bei uns kannst du nicht mehr einfach rein, schon, aber wir laufen nicht mehr einfach rein. Wir machen einen Termin, grüßt sich der Schawinski, kommt nach Botswana, hat am Freitag um 3 Uhr Zeit. Dann hast du einen Termin um 3 Uhr mit dem Botswana-Spezialist. Mhm. Und das hat einen Wert. Und von dem leben wir. Und das Digitale ist ergänzend.
Darf ich jetzt eine kritische Frage stellen dazu? Ich kann auch wählen etwas über Marokko. Hat einer angerufen, hat man mir gesagt, die Frau eben, gibt mir Auskunft. Und da habe ich eine spezifische Frage ihr gestellt. Und habe gefragt, sind Sie denn schon mal da? Sie hat gesagt, nein.
Und dann, was hat sie weiter gesagt?
Nichts, habe ich gesagt, ergänzen wir jemanden, der da war. Ja,
das hat sie müssen sagen. Und das ist genau unsere Philosophie. Also, dass nicht jeder jedes Land kennt.
Klar.
Aber sie hätte müssen sagen, Herr Schawinski, kann ich euch vermitteln mit einem Marokko-Spezialist?
Ja,
Spezialist. Der hat sich Fehler gemacht.
Ich wollte den Namen nicht angeben. Also,
nachher nein, offline.
Nein. Okay, der andere Leute, die ganz erfreuliche Erscheinung in jeder Beziehung. Und vor allem hast du viel mit deinem Leben selber gemacht. Du hast nicht nur geschafft, nicht nur erfolgreich, sondern bist immer gereist und gehst immer gereist. Und da kann man sich ja wirklich fast ein bisschen beneiden, dass du das immer unter einen Hut hast können bringen.
Ja, aber es hat Opfer gegeben.
Ja, und nämlich?
Also zum Beispiel meine Familie.
Ja, eben, das wollte ich nämlich fast noch, auch noch erwähnen. Weil wenn du immer entweder im Geschäft bist oder auf der Reise, irgendwo am Nordpol, dann bist du auch noch gewesen, dann kommt die Familie wahrscheinlich möglicherweise ein bisschen zu kurz.
Ja, also ich habe eine andere Philosophie. Die hat natürlich auch immer intensivste Reisen gemacht mit den Kindern und mit der Silvia, mit der Frau. Aber sie sind natürlich oft alleine gewesen.
Eben, Nordpol sind sie nicht gekommen.
Und die ganze Stunde, um jetzt da geredet, wäre nicht möglich gewesen, ohne den Support von Silvia.
Gut, also und darum noch, kann man noch den letzten Song irgendwie. Oder nicht?
Auch Moss. Mal. Sie kennt den Bühne gut und die ganze Band.
Okay, danke vielmals. André, das war der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Es schlägt nicht, weil ich müsste. Baumos, Baumos.
zweite Portion war «Best auf Doppelpunkt 2016». Natürlich Doppelpunkt jeden Sonntag auch im Jahr 2017. Immer am 11. und in der Wiederholung am 6. Und natürlich für die Ewigkeit auf Podcast.
Angelina, du weißt doch, man trifft sich zweimal und beim zweiten Mal richtig. Dein einsamer Blick ist so frei, so allein, so viel Wildnis. Angelina, wir zwei in der Sick. In unserem Dorf habe ich leider versteckt. Ein Sommer so viel heißer als jetzt, nur wir zwei. Bis auf ein Eis bist du im Herbst aus dem Nichts. Seh ich dich an der Bar, schau die Hügel, die gleich liegen Haare. So wie früher klimpern lassen, so wie früher verschwinden wir gerade. Und wir haben so viel Liebe zu geben. Als wär das etwas, was das Leben lang gibt. Aber morgen bist wieder weg. Wir aufeinander geht's, aber nebeneinander nicht. Angelina, es ist alles an dir magisch. Deine Haut, deine Worte, deine Haare frisch. Alles fantastisch, solange es nicht mehr als ein Tag ist. Damals der Streit in der Küche. Tag 2 und der Streit in der Gucci. Tag 3 steigt der Streit in dem Bussi. Tag 4 ist Magie wieder Fuchsi. Aus dem Nichts sehe ich dich an der Bar. Schau die Hügel, die gleich liegen Haare und klar. Dass ich neu verzaubern bin und die geht's genauso wie mir. Weil wir haben so viel Liebe zu geben. Als wär das etwas, was das Leben lang gibt. Aber morgen bist du wieder weg. Weil aufeinander geht's, aber nebeneinander nicht. Aufeinander geht's, aber nebeneinander nicht.
Präsentiert worden von der LC Garage AG, ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen F-Pace, der erste SUV von Jaguar. www.lc.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.